Lebenshilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Halsschmerzen ab spätem Sonntagnachmittag, Bauchschmerzen nach dem Aufstehen bei Ihrem Kind, das könnte auf Angst vor der Schule hindeuten, dass das nicht notwendig ist oder wie man sie bekämpfen kann. Darum geht es heute in der Lebenshilfesendung auf Radio Maria Österreich. Ich begrüße Sie heute Nachmittag am Mikrofon, Barbara Rummel. Keine Angst vor der Schule, so das konkrete Thema dieser Sendung, und es wird zu uns sprechen dazu Dr. Reinhard Pichler, ist Theologe und Psychotherapeut. Schönen Nachmittag.
Ja, schönen Nachmittag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Moderatorin Barbara. Ich freue mich, dass wir uns wieder eine Stunde zusammensetzen und über ein Thema sprechen, das manche Eltern sehr belastet, aber auch Kinder sehr belastet, aber auch Lehrer sehr belastet, weil die Lehrer sind entgegen ihrem Ruf überhaupt nicht so, dass ihnen das egal ist, wenn die Kinder Angst haben, und die wollen nicht, dass es den Kindern schlecht geht. Nur sind sie halt einfach Teil des Systems, und daher geht es immer auch darum, was können sie tun als Pädagogen, um das zu verbessern. Und da gibt es ganz großartige Beispiele von Lehrern, die sich enorm bemühen und die unglaublich gute Arbeit leisten und sehr viel entlasten und sehr viel auch abfangen. Aber vielleicht der Reihe nach, ich möchte gern zuerst eine Hilfe geben für die Eltern, dann eine Hilfe für die Pädagogen und am Schluss noch eine Hilfe für die Kinder selbst, für die Schüler und Schülerinnen selbst. Und ganz zu Beginn noch, woher kann die Schulangst kommen? Muss man sehr genau hinschauen. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Gründe, warum Angst vor der Schule entsteht. Sie fällt nicht vom Himmel, die Schulangst, und es braucht oft längere Zeit, bis man überhaupt draufkommt, dass das Kind Schulangst hat. Und interessanterweise braucht auch für das betroffene Kind es längere Zeit, dass es merkt, dass es jetzt wirklich Angst vor der Schule hat. Am Anfang wird der Jugendliche versuchen, das auch nicht so wahrzunehmen, auch versuchen, es zu verdrängen und wird versuchen, es zu überspielen, weil es ihm ja unangenehm ist. Kein Mensch will Angst haben und jeder will versuchen, das Beste daraus zu machen und sich möglichst schnell abzugrenzen und möglichst schnell wieder zum normalen Zustand, nämlich zum halbwegs angenehmen Zustand, zurückzukehren. Ist das nicht möglich, dann erst kommt das Kind so in Kontakt mit seiner eigenen Angst, dass es nicht mehr weiß, wie es tun soll. Und dann ist der nächste Schritt, dass es aufgrund von inneren Ausweglosigkeiten es dann auffällig wird. Es merken dann eben die Lehrer, es merken die Eltern, es merken die Geschwister, es merken die Mitschüler. Und dann erst geht es eigentlich los, obwohl es schon lange vorher eigentlich begonnen hat. Gut, was gibt es für Quellen der Angst? Woher kann es kommen, die Schulangst? Also das eine ist, wenn die Eltern ein Verhalten zur Schule an den Tag legen, dass das Kind Angst bekommt. Da muss man jetzt unterscheiden, was tut der Vater dazu, was tut die Mutter dazu. Sie sehen die Eltern die Schule grundsätzlich als positiv, sehen die Eltern die Lehrerin oder die Lehrer als unterstützend und positiv oder nicht. Und wenn zum Beispiel die Eltern immer über die Schule und über die Lehrer schimpfen oder sich ständig aufregen, dass die Lehrerin ja nichts kann und dass die viel zu schwere Aufgaben gibt und so weiter. Und eigentlich dem Kind zusätzlich vermitteln, die Schule ist unmöglich, die Schule ist viel zu schwer oder die Schule ist ungerecht, und das Kind dadurch aufstacheln, wird es dadurch eben klarerweise nicht leichter, sondern schwerer. Ein Ein weiterer Punkt ist, wenn Eltern selbst aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen und überhaupt der Schule kritisch gegenüberstehen oder auch komplett überfordert sind mit der Schule. Die Kinder wären normal intelligent und würden das auch ganz gut schaffen, aber weil die Eltern sich einfach schwer tun, sei es jetzt, weil sie gar nicht Deutsch können und daher einiges gar nicht verstehen, oder sei es auch, weil es einfach halt kognitiv schwierig ist, wird es dadurch auch nicht einfacher für das Kind, Schwierigkeiten in der Schule zu meistern, weil es auch keinen Ansprechpartner zu Hause hat. Andere Formen der Quellen der Angst sind eine Überforderung in der Schule durch zu viel Leistung oder eben durch zu hohe Erwartungen seitens eben der Pädagogen oder seitens der Anforderung des Unterrichtsinhaltes, was die Kinder ohne fremde Hilfe dann nicht schaffen, ohne Unterstützung, wenn die Lehrerin das nicht oder der Lehrer das nicht rechtzeitig merkt und dann nicht eine Unterstützung schnell anregt und auch ermöglicht, kommt das Kind immer mehr ins Hintertreffen, kriegt immer mehr Schwierigkeiten damit und fällt auch immer mehr zurück, verliert auch dann immer mehr den Mut, dass es das schon bewältigen kann und gibt dann schließlich innerlich auf. Nächster Punkt für Schulängste sind unklare Lern- und Prüfungsbedingungen. Das geht bis hinauf dann in die Studium. Ich habe immer wieder auch Klienten, die zu mir kommen, weil sie das Studium nicht schaffen und weil sie überfordert sind mit dem Lernstoff. Und ich mache dann für die Studenten ganz konkrete Lernberatung. Wie lernt man richtig und was gibt's für Lerntechniken? Und dann kommt meistens dahinter heraus die unbewussten Erwartungshaltungen, wie ich umgehe mit dem Erlernten und was für Erwartungen ich habe, dass wenn ich lerne, ich das dann auch schaffe. Ja? Und ein Beispiel ist, wenn ich als Kind nicht beim Spielen, beim Mensch ärgere dich nicht spielen, nicht verlieren konnte und innerlich verzweifelt, dass da jemand anderer besser ist als ich, obwohl das reines Würfelglück ist. Das ist ja Wahrscheinlichkeit 1 zu 6, dass man halt einen Sechser würfelt. Und das, da gibt's halt eben welche, die haben die höhere Wahrscheinlichkeit eben zufällig und die anderen weniger. Und dann gewinnt halt eben der eine und der andere nicht, ja? Wenn der Würfel nicht gezinkt ist. Aber davon gehen wir mal nicht aus. Und das kann bei Kindern, aber auch dann, wenn die Verletzung in der Kindheit passiert ist und nicht bearbeitet wurde, bis hinauf ins Erwachsenenalter so gehen, dass ich, sobald ich merke, der andere ist besser als ich, verliere ich so das Vertrauen und knicke ich so ein, emotional und auch motivatorisch, dass ich nicht mehr in der Lage bin, mich zu konzentrieren, dass ich mich innerlich zurückziehe, dass ich wie eine Denkblockade entwickle, weil ich das Vergleichen nicht aushalte, dass jemand anderer besser ist als ich. Und das ist jetzt so keine erlernte schlechte Eigenschaft, sondern das ist einfach eine Frustration aus der Kindheit, dass ich nicht gelernt habe, auch anderen den Vortritt zu lassen und genug Selbstwert habe, wenn ich nicht ganz gleich behandelt werde wie ein anderer. Da geht es dann ganz stark um Gerechtigkeit. Und wenn diese Gerechtigkeit nicht millimetergenau erfüllt ist, geht es sofort zurück auf einen geschwächten Selbstwert. Und dieser geschwächte Selbstwert verhindert dann, dass ich überhaupt mich noch aufraffen kann, mich sozial und emotional und in kognitiv, konzentrativ, mich normal zu verhalten. Daher sind diese Lern- und Prüfungsbedingungen ein großes Thema und haben einen starken, in unserer Leistungsgesellschaft einen starken Aspekt, dass wir uns nicht gut konzentrieren können und daher die Schulausbildung nicht gut schaffen. Und ich glaube, fast jedes Kind hat, wenn es mal schlechte Noten gehabt hat, eben einen Leistungseinbruch, weil sich selbst nicht mehr zutraut, dass es das wieder schafft. Und daher ist es so wichtig, dass es eben gute Lehrer gibt, die das Kind durchtragen, aufbauen und es wieder so motivieren, dass es durch diese schlechten Noten so durchkommt, dass es wieder Mut hat, auf sich zu vertrauen und dass es wieder Mut hat, innerlich Kraft und Konzentration so zu schöpfen, dass es die Anforderungen, die die Schule an das Kind stellt, dann auch schafft. Weiterer Grund für die Angst ist eben die Persönlichkeit des Lehrers. Da geht es vor allem darum, wie es der Lehrer schafft, Vertrauen zu den Kindern aufzubauen. Und wenn die Kinder sich abgelehnt fühlen, das heißt gar nicht, dass der Lehrer sie ablehnt, ja, oder wenn sie mehrfach übergangen werden, weil der Lehrer halt das nicht wahrnimmt, weil er sich um so und so viel verhaltensauffällige oder hyperaktive Kinder kümmern muss und sich um die anderen, die nicht so verhaltensauffällig sind, gar nicht kümmern kann, weil er das gar nicht mehr leisten kann in einer Stunde allein mit 30 Kindern, sinkt trotzdem bei den Kindern, die an sich normal sind, aber leicht eben ängstigbar sind, das erstens das Niveau und zweitens die Bereitschaft, sich einzubringen. Und das gibt dann auch fast so eine Spirale, dass ich immer mehr dann ins Hintertreffen komme, ich immer mehr zurückziehe, dann merkt einmal der Lehrer, dass er von mir überhaupt keine Mitarbeitsnoten hat und dann komme ich zwar in den Blick und dann hat er aber dann den Fokus, weil meistens die Zeit schon fortgeschritten ist, die Zeit im Schuljahr und er dann schon von mir Noten dringend braucht, ich dann vielleicht nicht sofort perfekt liefern kann, so wie er es will, weil er auch gar keine Zeit hat, sich um mich zu kümmern, wo ich ja eh ein problemloses Kind bin und dann ich auf einmal in den Fokus komme und ein Problemkind werde, weil er draufkommt, er hat mich bisher nicht wahrgenommen, ich bin aber gar nicht so gut, wie er es erwartet hat und ich dann unter einen Druck komme, der mich nicht standhalte. Nächster Punkt ist, dass die Mitschüler Angstauslöser sind. Das ist sehr, sehr häufig, wo es immer verrückter wird. Also früher war es so, dass wenn ein Kind verhaltensauffällig war, dann war das eben die Ausnahme, eben nur ein Kind von den anderen Kindern, die normalerweise gesund waren. Jetzt ist es so, dass mehr als die Hälfte der Kinder verhaltensauffällig sind und wer da normal ist, der fällt auf, der wird dann eher gemobbt und es wird zunehmend ein Thema, auch für Kinder- und Jugendpsychiater, muss man sich vorstellen, dass sie deshalb gemobbt werden und dass sie deshalb dann auffällig werden und in die Kinder- und Jugendpsychiatrie vorgestellt werden, weil sie eben anders sind als die anderen. Und wenn dann wenn man dann die Diagnostik genau anschaut, sagt man, die sind eigentlich in einem ganz normalen Umfeld aufgewachsen, sind komplett klinisch unauffällig, aber sie sind eben, weil sie nicht so verhaltensauffällig sind, nicht so durchsetzungsstark und daher leichter zum Einschüchtern. Jedes Kind kann man einschüchtern. Und wenn man dann nicht dieselbe Kleidung hat, wie die eben die Hauptgruppe, die Peer Group, das eben jetzt erträgt, oder wenn aus welchen Gründen auch immer ich nicht so mitkomme, wie es die Peer Group eben verlangt, dann eben kriege ich sofort die Rückmeldung, du bist nicht zu uns gehörig und du bist ausgeschlossen. Und jetzt muss dieses Kind schaffen, mit der Schwierigkeit umzugehen, dass es tendenziell ausgeschlossen wird. Es zwar ahnt, dass es deshalb ausgeschlossen wird, weil es eben nicht die entsprechende Kleidung hat, weil es nicht so cool ist wie die anderen, weil es nicht dieselben Sprüche hat wie die anderen, weil es eben nicht gleich ist wie die anderen und bekommt dann einen riesen inneren Stress, die Ungleichheit wettzumachen durch andere Dinge. Und da hat dann jedes Kind unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine ist, es zieht sich zurück und macht nur noch die Sachen für sich, schafft dann vielleicht die Schule, ist aber sehr einsam. Und das ist, je älter das Kind wird, desto schwieriger. Es ist schon in der Volksschule ein Thema, aber wenn dann das Kind in die Hauptschule oder halt Mittelschule kommt und dann keine Freunde findet, weil es schon eine schlechte Voraussetzung hat von der Volksschule her und das Gefühl hat, mich mag eh niemand, dreht sich die Spirale weiter und es ist dann wirklich ganz wichtig, also für die Eltern, da komme ich jetzt schon zu einem Tipp der Eltern vor dem Musik, Entspannungsgedanken, dass die Eltern unbedingt darauf achten müssen, dass das Kind wenigstens außerhalb der Schule gute Freunde hat, wo es einen guten Selbstwert entwickelt und im Idealfall auch in der Klasse einen Freund haben sollte. Ansonsten ist es wirklich herausfordernd für das Kind, einsam quasi die Hälfte des Wachzustands, also die Hälfte des Tages, in einer Umgebung zu sein, wo es sich extrem unwohl fühlt. Das macht psychisch sehr viel aus. Bitte nun um etwas Musik und nachher beginnen wir dann eben, was können die Eltern tun, was können die Pädagogen tun und was rate ich den Kindern.
Keine Angst vor Schule, das ist das Thema, zu dem heute in der Sendung Lebenshilfe auf Radio Maria Österreich Dr. Reinhard Pichler spricht. Jetzt im zweiten Teil seines Vortrags freuen wir uns auf Tipps für Eltern, Pädagogen und Kinder.
Gut, was ist jetzt wichtig für die Eltern, wenn sie merken, das Kind hat Ängste, die von der Schule herkommen? Es kann ja auch andere Ängste haben, die nicht von der Schule herkommen, das ist schon immer wichtig zu schauen, woher kommt die Angst. Und dementsprechend muss man auch reagieren. Es gibt sehr viele Beratungsstellen, die gratis Kinderberatung und auch Kindertherapie anbieten in Österreich. Das ist eigentlich großartig. Und das, wenn die Eltern merken, dass die Angst schwer beherrschbar ist, dass die Angst so schwer wird, dass eben so wie die Moderatorin zu Beginn gesagt hat, Durchfall in der Früh ist und keine Stimme am Abend und Kopfweh tagsüber, dann ist es wirklich, denke ich, wichtig, eine Kinderberatungsstelle aufzusuchen. Da sind Profis, die sich damit auch wirklich beschäftigen und die auch gut weiterhelfen können. Und ich arbeite selbst auch in einer Kinderberatungsstelle, habe auch sehr viele Kinder als Klienten, die Schulangst haben und da ist eben die Erfahrung immer, wenn sie merken, die Kinder, dass sich jemand um sie kümmert, dass sie jemand auch von außen kennenlernen, der um ihr Problem nicht nur weiß, sondern der auch versteht, was ihr Thema ist, fühlen sie sich gleich viel entspannter und sind gleich viel froher innerlich und auch mutiger. Es geht dann eigentlich sehr schnell, dass sie sich wieder beruhigen, außer sie haben eine schwerere Störung, dann dauert es länger. Oder wenn das Hauptproblem, das man halt dann eben herausfindet, nicht nur nicht gelöst wird, sondern eigentlich sogar Ärger wird und ständig ein Riesenthema ist, dann muss man auch sagen, dann muss man auch noch einmal tiefer reingehen und muss noch mal schauen, was kann man ändern, ja? Wenn Sie merken, liebe Eltern, dass Sie dem Kind zu viel Druck machen, und zwar so einen Druck, wo Sie denken, so schlimm ist es nicht, ich habe das auch aushalten müssen, oder ich kann halt auch nicht mehr, ich schreie halt dann auch, weil ich nicht mehr weiß, wie ich weiter tun soll, oder das Kind muss irgendwann mal sich hinsetzen und Aufgabe machen, ich kann nicht den ganzen Tag zuschauen, das halte ich nervlich nicht durch, und vor allem das Kind muss am nächsten Tag eine Aufgabe bringen, und ich merke nur, es wird immer schlimmer, dann eben erstens Beratungshilfe aufsuchen und zweitens auch noch einmal mit der Lehrerin reden, wo sie sieht, wo das Problem ist. Ja. Wenn die gute Ideen hat und gute Ratschläge gibt, die Lehrerin dann eh klar natürlich befolgen und schauen, dass sie das Kind so einbeziehen, dass es versteht, warum es wichtig ist, dass es jetzt diesen Prozess macht, dass es jetzt lernt, dass es das und das notwendig ist. Normalerweise sind Kinder immer froh, wenn sie eine Hilfe bekommen, die ihnen hilft. Wenn die Kinder sagen, tut mir leid, die Hilfe, die mir angeboten wird, passt nicht, sind die sehr direkt und sehr klar und sagen, beim besten Willen, das hilft mir nichts, was ihr Erwachsenen mir als Hilfe anbietet. Dann muss man einfach weitersuchen oder auch fragen, das Kind, was würde dir helfen? Was würdest du brauchen? Und oft sagt das Kind das dann sehr direkt. Ja? Und da habe ich ganz tolle Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel ein Kind hat mir ganz klar gesagt, ich kann in der Klasse nicht mehr sein. Das weiß ich, das wird nichts mehr. Ich möchte bitte in eine andere Klasse. Und dann war es möglich, auch weil die Direktorin da sehr kulant und sehr unkompliziert war, dass es von der A-Klasse dann in die B-Klasse wechseln konnte. Und das war eine neue Chance. Und das Kind hat sich ganz gut entwickelt. Die Lehrerin war natürlich informiert. Sie haben sich alle bemüht. Und es ist super gegangen. Also es war, das Problem war wie erledigt. Ja? Wenn es auf dem Gang noch immer die Kinder von der früheren Klasse getroffen hat, haben wir besprochen, wie kann das Kind das auch jetzt sehen, wie kann das Kind auch was antworten und dass es nicht ohnmächtig daneben steht oder ohnmächtig schweigen muss. Ja? Und das hat es dann ganz gut nehmen können. Sie hat dann ein paar Sätze gehabt, die sie einfach halt dann dem blöden Burschen von der anderen Klasse gesagt hat. Ja? Und damit hat sich das ziemlich beruhigt, weil die Kinder sind ja nicht so, dass sie da jetzt da wirklich aggressiv hinter einem Kind dauernd her sind, wenn es nicht im Blick ist. Für Kinder gilt aus dem Auge, aus dem Sinn. Und wenn es nicht präsent ist, dann ist es auch relativ schnell wieder vergessen. Und wenn positive andere Erfahrungen dazukommen, ist es auch relativ schnell verarbeitet. Gut, jetzt auch noch für die Eltern, wenn Schlafstörungen dazukommen oder wenn Durchfälle dazukommen, was macht man da? Also bei Schlafstörungen geht es einfach darum, mit dem Kind sich vorher Zeit nehmen, dass es sich entspannt vorm Einschlafen, dass es noch erzählen kann, wovor es, also wie der heutige Tag war, und dass es auch erzählen kann, was es am nächsten Tag befürchtet. Ja? Dass man mit dem Kind betet, dass man ihm die Angst nimmt und vertrauensvoll dem Kind vermittelt, es wird alles gut, du brauchst keine Angst haben. Ich bin da, ich sitze daneben, bis du eingeschlafen bist, oder ich sitze im Nebenzimmer oder im Zimmer vis-à-vis, ich lasse die Tür offen, ein Licht brennt, also alle vertrauensbildenden Maßnahmen, die das Kind möchte. Ja. Wenn das Kind schon in der Volksschule ist oder sogar schon noch höher in der Hauptschule und wenn es nicht alleine einschlafen will und immer die Mama braucht zum Einschlafen oder nur im Bett der Eltern einschlaft, bitte nicht, es ganz unbedingt schauen, dass das Kind im eigenen Bett auch einschlaft und dass das Kind Vertrauen lernt, dass es stark genug ist, dass es selbst einschlafen kann, dass es beschützt genug ist, dass es selbst einschlafen kann. Das ist ganz wichtig für das Selbstbewusstsein des Kindes und für die Entwicklung des Kindes in der Schule, dass es dann nämlich auch alleine überleben kann. Die Kinder, die immer nur im Bett von der Mama liegen, noch mit 12, 13, ja, die schaffen es in der Schule auch ganz schwer, weil sie nämlich dann nicht die Mama daneben haben oder den Papa. meistens die Mama. Und daher ist es so wichtig, dem Kind schon möglichst in der Volksschule, spätestens eigentlich schon im Kindergarten, zu lernen, dass es alleine einschlafen kann, dass es trotzdem beschützt ist. Deshalb ist auch das Abendgebet so wichtig und deshalb ist auch so wichtig, ihm zum Beispiel einen geweihten Rosenkranz zu geben oder ein geweihtes Kreuz und zu sagen, die Weihe ist so stark, dass dieses Kreuz aus der Schöpfungsordnung enthoben ist oder kindgerecht ausgedrückt, dass es ganz also von Gott zu eigen genommen wurde und dass wenn du das Kreuz haltest, dann ist es so, wie wenn du die Hand von Jesus halten würdest, zum Beispiel. Ja? Oder halt in einer kindgerechten Sprache das ausdrücken, dass das Kind spürt, das ist was Besonderes, das gibt mir wirklich Kraft und Gott ist da, ich brauche keine Angst haben. Was mache ich bei Durchfällen oder bei Verstopfungen? Durchfälle zeigen an, dass das Kind es nicht halten kann, dass ihm alles durchfällt, dass es ihm einfach zu schwer ist und zu viel ist. Und Verstopfungen zeigen an, dass das Kind eh schon alles, was es hat, zusammenhält, zusammenreißt und dass es einfach komplett überfordert ist mit dem, was von ihm erwartet wird. Ja. Erbrechen zeigt an, dass es einfach nicht mehr verträglich ist, was da dem Kind zum Verdauen angeboten wird von der Schule und kein Appetit heißt, dass es einfach ein Sinnlosigkeits- und ein Erschöpfungsgefühl hat oder auch ein Überforderungsgefühl, dass es keine Kraft mehr hat zum Essen, keine Energie mehr aufnehmen möchte, weil es nicht das Gefühl hat, dass die Energie, die es aufnimmt, reicht, damit sie die Herausforderung der Schule schafft. Wenn es zum Beispiel Einnässen oder Einkoten da ist aufgrund von der Schulangst, dann geht man sowieso zum Kinderarzt, aber bitte auch unbedingt zum Psychiater, Kinderpsychiater oder dann auch eben in die Psychotherapie, in die Kinderpsychotherapie gibt es mehrere unterschiedliche Arten, warum das Kind einnässt und einkotet. Das meiste ist, dass das Kind so viel Angst hat, dass es das nicht steuern kann, dass es so abgelenkt ist, dass es nicht eben die Funktion, den Harndrang zu kontrollieren und den Stuhldrang zu kontrollieren, dass es dafür quasi keine Zeit hat, weil es so abgelenkt ist. Es kann aber auch wirklich eine Funktionsstörung der Schließmuskulatur, sowohl der Harnröhre, als auch eben des Schließmuskels im After sein. Und das muss man auch wirklich abklären. Man darf das nicht sofort jetzt der Angst zuschieben und das Kind noch einmal, wie soll ich sagen, stigmatisieren und sagen, naja, weil du hast so viel Angst und deshalb nässt du ein. Es kann auch einen anderen Grund haben. Also darf man nicht jetzt davor schnell verurteilen und auch nicht. Deshalb muss es ein Facharzt abklären. Ja, damit ich mit meiner Zeit zu Rande komme, noch einige Tipps an die Pädagogen. Drei Dinge wäre wichtig, dass die Pädagogen einfach beachten. Wenn Sie, liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer, merken, im Schulalltag, dass das Kind sich mehr und mehr zurückzieht und dass es sich verändert, das ist natürlich in der Volksschule viel leichter und viel schneller festzustellen, weil man das Kind jeden Tag sieht, als wie wenn man in der Hauptschule das Kind einmal in der Woche oder zweimal in der Woche sieht. Ja. Sobald eine Veränderung feststellbar ist, ist es gut, das zumindest zu bemerken oder zu vermerken und ein größeres Augenmerk auf das Kind zu legen, ohne dass das Kind jetzt sich komplett im Fokus wahrnimmt. Ja. Dann das Zweite, was ich Pädagogen einfach immer rate, es geht um diesen gütigen Blick, dass das Kind die Sachen nicht absichtlich macht, weder wenn es hyperaktiv ist, noch wenn es ängstlich ist, noch wenn es einfach nicht das erfüllt, was es erfüllt. Und zunehmend mehr Pädagogen haben das ohnehin schon im Blick, aber es gibt auch manche, die das noch nicht so sehen. Und da wäre einfach wirklich da die Einladung, auch diesen gütigen Blick auch sich von Gott zu erbitten, um auch zu verstehen, was drückt das Kind jetzt eigentlich nonverbal aus. Ja? Und der dritte Punkt ist, sehr wohl das Gespräch mit dem Kind zu suchen und in einer halbwegs geschützten Atmosphäre, wo es nicht von allen beobachtet wird, das auch zu sagen, brauchst du irgendwas? Ist irgendwas los? Und wenn das Kind Nein sagt, nein, eh alles in Ordnung, dann nicht gleich locker lassen, sondern sagen, du, ich glaube schon, weil mir ist was aufgefallen, dass es dir nicht so gut geht oder dass du dich zurückziehst, dass du dich nicht mehr so viel meldest, dass du traurig reinschaust oder was auch immer. Ja, durchaus auch sagen, was ihnen aufgefallen ist, halt in kurzen Worten und dann sagen, wenn du was brauchst, bitte sag's mir, vertrau mir, ich möchte dich unterstützen und möchte nicht gegen dich sein. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen hart formuliert, aber das Kind kann durchaus empfinden, dass der Lehrer gegen einen ist und deshalb zieht sich's auch zurück. Wenn es aber dann wörtlich hört, ich bin nicht gegen dich, kann das eine Riesenentlastung sein. Auch wenn manche Pädagogen sagen, ist ja eh klar, dass ich nicht gegen das Kind bin. Ja, aber wenn das Kind so empfindet, dann ist es eben so. Und das Kind hat in dem Fall recht, weil das Kind reagiert unbewusst oder auch bewusst ängstlich. Letzter Punkt, damit ich nicht allzu sehr überziehe, aber bitte noch um 2 Minuten, dass ich jetzt sage, was können die Kinder machen. Kinder in der Volksschule, da geht es einfach darum, wenn sie Schulängste haben, zum Beispiel, weil sie denken, ich schaffe das 1x1 nicht oder die Divisionen sind so schwer, dass sie auch das wirklich bitte sagen, entweder der Mama oder der Lehrerin oder wem auch immer, der Oma, wer halt mit dem Kind mehr zu tun hat in Bezug auf Schulaufgaben. Und dass, wenn das Kind das schon schafft zu sagen, was super ist, dass man dann das Kind fragt, was brauchst du zum Lernen, was möchtest du noch, dass wir mehr üben? Und auch achten, dass das Kind, wenn es diese Dinge lernt, die dem sehr schwer fallen und wo es Angst hat, dass da vorher genug Zeit ist zum Ausruhen und dass auch nachher eine Belohnung kommt. Ja? Also dass das Kind auch merkt, ich schaffe das. Das ist für das Kind ein extrem hoher Energieaufwand. Das ist wirklich Schwerstarbeit für das Kind und ist nicht zu unterschätzen. Das gilt so für die Volksschule ganz grob. Ja? Für die Hauptschule oder Gymnasium gilt oder Mittelschule gilt, wenn das Kind, also wenn du als Kind, wenn du jetzt zuhörst, merkst, ich würde gern mehr in der Klassengemeinschaft sein und bin zu wenig in der Klassengemeinschaft, ich habe da zu wenig Freunde oder die in der Klasse sind gemein zu mir, dann ist es gut, mit einem Erwachsenen zu sprechen, wo, also muss es nicht unbedingt ein Lehrer sein, können auch die Eltern sein oder sonst irgendjemand, wo du das Gefühl hast, dass du nicht so gut reinkommst. Sei es, weil die eben alle anders sind als du oder sei es, weil du einfach merkst, ich komme nicht mit oder ich finde nicht dieselben Sachen lustig wie sie. Ja? Und dann könnten wir gemeinsam nachdenken, wo gibt's Punkte, wo du mitmachen kannst oder wo gibt's Punkte, wo du dich beliebt machen kannst. Zum Beispiel, wenn gibt es verschiedene Tricks, ja. Also wenn dort, wo du gut bist, zum Beispiel beim Wandertag bist du immer am schnellsten oder beim Turnen bist du gut, dann kannst du den anderen zeigen, wie das geht, ja. Oder du bringst mal allen eine Süßigkeit mit und zeigst dadurch, ich mag euch trotzdem, auch wenn ihr gemein zu mir seid. Jeder kriegt eine Süßigkeit. Also auch so, sich Freunde zu machen, dass die anderen merken, ja, der ist gar nicht so gemein oder die ist eh lieb. Ja? Und das ist natürlich schwierig, weil es kann sein, dass die dann die Süßigkeit nehmen und trotzdem noch gemein sind. Und dann ist es sicher wichtig, mit einem Erwachsenen weiterzusprechen, was man dann tut. Das geht dann nicht so schnell und so kurz jetzt am Radio. Zweiter Punkt ist, wenn du merkst, es sind dir die Aufgaben zu schwer, du kommst nicht mit, der Stoff ist zu schnell, die Prüfungen sind zu schwer, dass man dann auch wirklich als Schüler mit dem Lehrer spricht und mit den Eltern spricht oder gemeinsam Eltern, Schüler und Lehrer oder nur, dass die Eltern zum Lehrer gehen und das besprechen, wie es einfach besser werden kann. Wichtig ist für euch Schüler, dass ihr nicht aufgebt und dass ihr wisst, die Lehrer sind grundsätzlich eure Freunde, die wollen, dass ihr die Schule schafft. Ja? Da hat sich wirklich viel geändert in den letzten 20, 30 Jahren und ihr könnt vertrauen, dass die so gut sie es können, auch euch unterstützen, damit ihr das hinkriegt. Ja, jetzt darf ich dich, Barbara, bitten um Bekanntgabe der Telefonnummer und ich freue mich auf Ihre Anrufe und konkreten weiterführenden Fragen.
Das ist die 01 710 60 16, wenn Sie von außerhalb Österreichs anrufen und eine Frage stellen möchten an Dr. Reinhard Pichler zum eben gehörten Thema Keine Angst vor Schule, dann bitte mit der Vorwahl 0043 1 710 60 16. Sind frei für Ihren Anruf. Ich darf Sie ermutigen, einladen, jetzt die Gelegenheit zu nutzen, eine Frage zu stellen an Dr. Reinhard Pichler. Er ist Theologe und Psychotherapeut, heute ganz besonders für Sie zur Verfügung zu Themen Keine Angst vor der Schule und drumherum. 01 710 60 16. Christine aus Wien ist in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott. Mein Enkel ist 11 und der hat eine Gastritis, der Vater auch. Und jetzt fehlt er in der Schule, der muss etwas nachholen, ist jetzt in der zweiten Mittelschule. Und es dreht ihm sozusagen den Magen um, wenn er dann von Schule was hört. Oder er wird aggressiv, also er zornig, erinnert mich nicht an die Schule.
Ja. Also, wenn der Vater Gastritis hat und der Sohn auch, dann,
beide haben es halt, ja.
Immer oder immer wieder?
Der Vater hat es immer und der Bub hat es jetzt, das wurde jetzt festgestellt, dass das ist. Weil er eben auch mit der Verdauung.
Da muss uns mal abklären, ob da nicht zum Beispiel ein Heliobacter-Virus ist, ja. Und das ist, kann eine ganz normale organische Ursache haben, ja. Und dann könnte es zuerst mal abgeklärt. Oder es ist einfach. Ja. Das Klima in der Familie so nervös und so gestresst, dass es einem eben halt leicht auf den Magen schlägt, weil die Luft...
Naja, es ist so, natürlich, das Nachholen ist schwierig. Ja, jetzt ist er krank. Jetzt war er so lange krank, also immer wieder. Dann kommt, häuft sich das schon so stark, zum Nachholen das. Und die Eltern sind ja auch nicht immer gerade... erstens einmal ist es eine große Zeitfrage auch.
Stimmt, ja.
Und auch nicht immer so, muss man sich auch hineindenken, ne, in den Stoff. Und wie man das macht, also die Eltern sind ja nicht unbedingt Pädagogen.
Ja, klar, die sind dann auch ungeduldig.
Ja, genau. Und das ist dann schon so eingefahren und das ist so schwer, dann da jetzt eine positive Sicht. Also ich versuche als Großmutter gelassen und so halt, ja, und loben. Aber wenn ich ihn nur so zufällig, wenn ich habe ich vergessen, ein Wort schon über die Schule und schon wieder, erinnere mich nicht mehr an.
Ja, aber da sind Sie ganz wichtig eben als Großmutter, dass Sie da einfach eine entspannte Stimmung hineinbringen in diese aufgeheizte Atmosphäre. Ja? Mhm.
Das ist ich war nämlich selber Lehrerin, eine Volksschule.
Ja.
Und mir ist das so wichtig, also ich selber hatte schreckliche Ängste in der Schule. Und darum ist es mir umso wichtiger, dass das Kind sich wohlfühlt. Er war in einer Volksschule, als übersiedelt dann aufs Land, in die dritte und vierte Volksschule. Und die Lehrerin, die hat gesagt, in erster Linie muss sich wohlfühlen, weil in der anderen hat sie sich überhaupt nicht wohlgefühlt, in der ersten und zweiten.
Schön.
Und also die hat auf das Gott sei Dank Wert gelegt. Und natürlich, aber die Volksschule ist vorbei und in der Mittelschule geht es nur anders zu. Obwohl die Lehrerin, die Klassenlehrerin auch sehr lieb ist, aber sie fordert auch sehr viel. Ja? Macht ja nichts an und für sich nicht. Aber es ist halt, ja, es ist ein bisschen schon eingefahren, das Ganze. Und jetzt, ja, wie Sie sagen, halt, dass ich heute halt eine Entspannung reinbringe und Interesse, also es, da muss ich auch vorsichtig sein. Ich sage, das lernst du. So tolle Sachen lernst, so darf ich mir dein Heft ausbauen oder was? Mich interessiert das so. Also
schön.
Wenn ich ihn auch schon so irgendwie komme, will er auch nichts sagen, weil das alles mit Schule zu tun hat. Ne?
Und wie haben Sie damals Ihre Schulangst bewältigt als Kind? Haben Sie das geschafft?
Ich weiß nicht, ob ich es schon bewältigt habe, aber ich habe nur also als Lehrerin, nicht? Also als angehende Lehrerin in der Ausbildung, da habe ich Schreckliches erlebt, nicht? Von den Lehrern. Mhm. Aber Sie sagen ja selber, heute ist es Gott sei Dank schon anders, ja. Die Pädagogik. Nicht?
Ja, aber Sie waren sicher eine Lehrerin, die darauf geachtet hat, dass die Kinder keine Ängste haben, weil sie es selber erlebt haben. Nicht?
Weil ich selbst erlebt habe, ist mir das sehr wichtig. Also heute würde ich noch mehr auf das achten, muss ich sagen, ja. Und habe auch ganz viel Wert darauf gelegt, dass die Kinder auch während der Stunde schon, habe ich gesagt, so, jetzt stehen wir auf und jetzt tun wir ein bisschen was auf Turnen und jetzt einer kommt heraus und macht was vor. Diese Entspannung zwischendurch. Ne?
Super.
Also
super,
das war mir als junge Lehrerin schon ganz wichtig und das habe ich jetzt unlängst gehört, das wird jetzt auch sehr propagiert in den Schulen.
Ja, stimmt.
Ja, und also, ja.
Ja, fein. Ja. Also das heißt, Sie haben da eine Menge Aufgabe für die Enkel, dass die Enkel einfach da auch getröstet sind und auch unterstützt sind von Ihnen, weil Sie haben genug Abstand, um zu entspannen zu helfen, weil halt die Eltern den Abstand oft nicht haben. Ja,
ja, ja, ja.
Das ist genau. Sehr schön, dass die Großeltern da eine wichtige Aufgabe auch erfüllen können. Ja,
ja. Mhm.
Fein, herzlichen Dank für den Anruf.
Danke, ja.
Alles Gute.
Wiederhören.
01 710 60 16 ist die Telefonnummer, unter der auch Sie gerne Ihre Frage an Dr. Reinhard Pichler stellen können. 0043 von außerhalb Österreichs, dann die 1 für Wien, 710 60 16. Wir freuen uns natürlich auch über Ihren Anruf. Thank you. Keine Angst vor Schule, das ist das heutige Thema in der Lebenshilfesendung auf Radio Maria. Ich darf noch einmal das Wort an unseren Referenten Dr. Reinhard Pichler übergeben, aber noch einmal mit der Einladung an Sie. Sie können ihn jederzeit gerne unterbrechen durch Ihre Frage unter der 01 710 6016.
Vielleicht sind Sie gerade am Nachhausefahren und stecken im Stau und sind vielleicht zufällig auf diesen Sender gekommen. Und wichtig scheint mir auch, wenn Sie Radio Maria noch nicht kennen, das ist ein Radio für die Hörer und mit den Hörern. Es gibt eben eine Hörerfamilie, wo eigentlich wir alle uns gegenseitig helfen, das Leben gut zu bestehen mit der Hilfe unseres Glaubens, mit der Kraft unseres Gottes, Jesus Christus. Und wenn Sie vielleicht Vater sind und wenig Zeit haben, sich um die Schulängste oder überhaupt um die Ängste der Kinder zu kümmern und da auch irgendwo überfordert sind und sich auch denken, ja, das vergeht schon wieder, ja, haben Sie durchaus recht, Ängste vergehen auch oft wieder, weil sobald die Situation nicht mehr gegeben ist, zum Beispiel eine sehr strenge Lehre in der Volksschule und dann in der Mittelschule ist das anders, wo die Lehrer anders sind und neue System, neue Möglichkeit, neue Chance, ja, kann wirklich sein, dass die Angst weg ist. Das, was man allerdings trotzdem beobachten muss, ist, sobald wieder eine ähnliche Situation wie damals in der Volksschule auftritt, wo es jemanden strengen, eine strenge Autorität gibt, das kann dann auch später im Arbeitsprozess zum Beispiel sein, kommt diese alte Angst wieder hoch und ist wie schlafend gewesen und wird dann aufgeweckt. Und deshalb ist es schon gut, auch als Vater zum Beispiel diese Dinge wahrzunehmen und zu beobachten und auch gegebenenfalls da mitzumachen, um Verletzungen oder Ängste oder Verunsicherungen von ihren Kindern auch mit zu begleiten oder hinzubringen zu einer Beratung, weil wenn ich Dinge nicht aufgearbeitet habe, holen mich die meistens im Erwachsenenalter wieder ein. Und das ist vielleicht auch Ihre Erfahrung, wenn Sie Ängste jetzt noch im Erwachsenenalter haben, unerklärliche, für Sie unerklärliche Ängste, kann das durchaus sein, dass das Ängste sind, die Sie in der Schulzeit gehabt haben, aber nicht gut bearbeiten konnten und dann glücklicherweise wieder von selbst vergangen sind, aber nicht aufgearbeitet sind. Wie kann ich jetzt Ängste aufarbeiten? Gibt es drei Punkte. Der erste Punkt ist, ich muss mal bewusst machen, dass ich diese Angst habe. Ja, ich habe diese Angst. Ist unangenehm, aber wenn ich immer wegschaue oder wenn ich diese Angst immer verdränge, dann wirkt sie unter dem Teppich und unter der Wasseroberfläche und ich kann sie nicht aktiv angehen und sie wird dann auch nicht weniger, sondern eher unkontrollierbarer. Das heißt, wenn ich mal wahrnehme, diese Angst ist da, kann ich diese Angst ganz konkret anpacken und kann als Erwachsener auch mit dieser Angst in Dialog treten und kann wahrnehmen, ist die Angst wirklich jetzt absolut realistisch, ist das eine echte Gefahr, ist das unüberwindbar, ist das absolut bedrohlich. Oder ist es so, dass eigentlich die Angst auch bewältigbar wäre, dass es eigentlich eine irrationale Angst ist, also jetzt schon eine spürbare Angst, aber nur eine eingebildete Angst. Und diese eingebildete Angst könnte ich eigentlich bearbeiten, indem ich sie auf Distanz bringe. Ist der dritte Punkt. Sobald ich unterschieden habe, ist die Angst bewältigbar oder nicht. Und wenn ich mir denke, sie ist bewältigbar, dann kriege ich sie leicht auf Distanz, indem ich sage, ich kann mich davon distanzieren. Ich kann sie einordnen, dort wo sie hingehört, nämlich die Lehrerin meint es nicht so oder die Lehrerin war nur überfordert und in Wirklichkeit liegt es jetzt nicht an ihr, sondern beispielsweise an einem anderen Thema, dass ich mich jetzt nicht gut vorbereitet habe auf die Schularbeit oder wie auch immer. Ja. Und auch zum dritten Punkt, also quasi 3b, ist, wenn ich merke, die Angst ist wirklich groß, die ist nicht bewältigbar und ich habe bis heute Angst und bis heute weiß ich nicht, wie ich damit umgehe, dann geht es darum, dass ich mit einer professionellen Hilfe von außen diese Angst versuche in den Blick zu nehmen. Und es ist immer dasselbe bei allen Ängsten, bei allen Erwartungsängsten, also Angst vor etwas, dass ich durch diese Ängste durchgehe, dass ich die Ängste einfach ganz bewusst in den Blick nehme und mich dieser konkreten Angst stelle und zwar mehr Energie brauche und mehr Mut dafür brauche, aber der Erfolg ist dann umso größer, wenn ich es geschafft habe. Und wenn ich mich dem ganz bewusst stelle, diesem Angstgeschehen, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass ich es schaffe. Und wenn ich es einmal schon geschafft habe, ist es schon mal großartig. Ich bin ja schon mal wirklich dann hochmotiviert, dass es gut weitergeht. Und erfahrungsgemäß schaffe ich es dann auch ein zweites Mal, auch ein drittes Mal. Wenn ich einmal wieder scheitere, macht es nichts. Ich schaue auf die Male, wo ich es gut geschafft habe. Und dann geht's gut weiter, meistens. Die Rückschläge oder da, wo ich es nicht geschafft habe, halten sich meistens, also sind meistens geringer als die Male, wo ich es gut bewältigt habe und wo ich eigentlich mit mir zufrieden bin. Und dann wird sukzessive besser.
Wir hätten noch eine Anruferin, und zwar die Frau Christa aus Niederösterreich. Bitte.
Oh, grüß Gott. Hoffentlich bin ich jetzt im Thema richtig, weil ich habe erst die letzte halbe Stunde aufgedreht. Also und da ist mir eingefallen, dass ich das heute gehört habe und habe gedacht, da muss ich unbedingt da Ihren Worten folgen, weil das ist so hilfreich. Und jetzt meine Frage, also ich habe auch eine kleine Enkeltochter und die war bei mir am Samstag und da habe ich sie eben gefragt wegen der Aufgabe und da hat sie gesagt, du weißt du Oma, also die Aufgabe kann ich nicht gleich machen. Ich komme eher darauf, dass ich die erst spät mache. Finden Sie das richtig, wenn das Kind dann erst am Abend die Aufgabe macht?
Also ich
erste
glaube,
Klasse ist Volksschule.
Genau, ich glaube, es ist richtig, dass das Kind nach der Schule einfach müde ist und dass es sich nicht konzentrieren kann, dass es einfach ein bisschen dann auch Pause braucht, um sich von der Schule zu erholen. Die Schule ist sehr anstrengend für gerade ein Kind in der ersten Volksschule, so lange still sitzen und so. Und dann muss man schauen, dass das Kind die Aufgabe dann macht, wenn es wieder erholt ist, aber noch nicht zu müde ist für den Abend. Ja? Also unbedingt würde ich vorschlagen, vor dem Abendessen, also zwischen 4 und 6, oder zwischen 3 und 6,
wenn genau, um 12 da passiert es dann, hat sie mir gesagt. Da kann ich es dann wieder machen.
Ja, aber, das passt.
Aber wenn ich es dann irgendwie vorher mache, dann ist das nicht schön und die Mama sagt, das ist dann keine schöne Schrift.
Und ja, weil sie noch zu erschöpft ist, ja.
Genau. Und da tun ja den Kindern oft die Hände weh, ne? Da können sie gar nicht so. Und genau, ich finde, dass sie einfach, obwohl das Kind sehr viel zeichnet, aber beim Schreiben in der ersten Klasse, dass sie irgendwie die Finger verkrampfen. Und ich habe das jetzt schon mit anderen Omas auch gesprochen. Die haben gesagt, die Kinder verkrampfen das und drücken so fest auf, das sieht man gleich 3 Seiten weiter durch.
Ja, weil es jetzt noch so ungewohnt ist.
Ja, ja.
Und da kann man ruhig auch sagen, du brauchst nicht zu weit aufdrücken, das kommt trotzdem gut durch und so weiter. Ja? Also das Kind braucht da auch ganz konkrete Hilfen. Oder du mal die Hand ausschütteln und nimm den Bleistift nochmal und du mal ganz locker zeichnen und das geht genauso gut. Also da braucht das Kind auch ganz konkrete Hilfen, dass es Sicherheit und Vertrauen kriegt. Ja?
Also Sie finden das nicht schlecht, wenn das Kind die Aufgabe dann macht, wenn es selber findet, jetzt geht's.
Ja, wenn es nicht zu müde ist. Also wenn es dann erst um 6, 6:30, 7 anfängt, das ist sicher spät.
Nein, so spät
zu müde. Aber 1, 2 Stunden oder sogar 3 Stunden Mittagspause, denke ich, ist gerade für ein Kind, das sehr angestrengt ist von der Schule, weil es noch nicht so gewohnt ist, erste Klasse, unbedingt gescheit.
Ja, und die Eltern denken immer, machen wir die Aufgabe gleich, weil wenn wir dann vielleicht irgendein Programm haben und wenn wir dann nach Hause kommen, ist es zu spät und dann bist du schon müde und so.
Ja, aber dann ist eine Überforderung. Wenn das Kind in der Schule angestellt ist, dann sofort nach dem Essen irgendwie da die Aufgabe machen muss, wieder was leisten muss, dann wird sofort irgendwie gesteppt. Also es ist dann zu viel. Oft sind auch diese ganzen Nachmittagsveranstaltungen zu viel für das Kind. Man muss auch genau schauen, ist der Musikunterricht zu viel, ist das Ballett zu viel, ist irgendein Turn.
Das haben sie jetzt noch alles ausgespart, weil das war alles in der Kindergartenzeit. Aber jetzt gibt man den Kindern mal die Chance, dass sie sich in der Schule eingewöhnt.
Super.
Und da fangen wir erst im Oktober an mit diesen Sachen. Genau. Und die Musikschule vielleicht erst in der zweiten Klasse dann, aber nicht alles auf einmal, nicht Turnen und Musik und so, alles.
Genau, und wenn das Kind Lust hat auf mehr, dann meldet sich's eh. Und dann unterstützen, wenn es Lust hat auf mehr und Kraft für mehr.
Obwohl meine Enkeltochter sonst alles so schön macht und so einen Wert legt auf das alles schön ist, ja, hat sie mir gesagt, du weißt du, Oma, aber ich lege da gar keinen Wert drauf, dass das immer so schön sein muss. Also da sind die Hälfte Buben, Hälfte Mädchen. Also haben wir gedacht, aha, woher kommt jetzt diese Strömung?
Ja, wahrscheinlich, weil es merkt, es ist zu anstrengend, es so schön zu machen.
Achso, dann ist das so für sie die Ausrede.
Genau, dann findet es für sich eine Lösung. Ich würde es nicht als Ausrede nennen, sondern ich finde es für sie eine Lösung, dass es schön genug ist. Und wenn dann die Oma das dann auch noch unterstützt und sagt, du, es ist schön genug, du brauchst da jetzt keinen Perfektionismus dir angewöhnen, sage ich jetzt mal als Erwachsener zu Erwachsenen. Jeder Perfektionismus macht das Kind eigentlich zusätzlich gestresst. Ja?
Genau.
Das soll so sein, dass es ohnehin die hohen Leistungsanforderungen, die in jeder Schule sind, erfüllt, aber auch nicht mehr. Und aller unnötiger Perfektionismus bringt nichts. Wenn das Kind das freiwillig macht und noch was freiwillig anmalt, von mir aus, ja, aber nicht, weil ich muss.
Weil das ist so eine Fleißaufgabe in den ersten zwei Wochen. Ja,
von mir aus. Aber das Kind hat einen bestimmten Energiehaushalt und wenn das zu viel ist, ist das nicht gut. Ja? Dann wird das Kind geschwächt.
Dankeschön.
Alles Gute Ihnen.
Ihnen auch, Herr Dr. Pich. Alles Liebe. Wiederhören.
Herzlichen Dank, Frau Christa, auch für Ihren Anruf jetzt in dieser Sendung Lebenshilfe. Wir sind leider schon am Schluss angekommen. Wenn Sie gerne noch einmal nachhören möchten, die Tipps von Dr. Reinhard Pichler zum Thema Keine Angst vor Schule, dann lade ich Sie ein, eine CD zu bestellen im Hörerservice unter der 01 710 70 72 oder schauen Sie ab morgen auf unserer Radiothek www.radiomaria.at. Dort können Sie die Sendung Lebenshilfe auch nachhören oder downloaden. Ich sage herzliches Dankeschön fürs Dabeisein, für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon Barbara Rummel.
Gottes Liebe ist dir nah, lässt dich sicher nie im Stich. Wie ein Flügel legt sie sich um dich, was auch immer dir geschah, Gottes Liebe.